du wirst jetzt mit diesem Auto die Welt nicht retten, du kannst deinen kleinen Anteil dazu beitragen. Mach es einfach. Und wenn jemand weiter Verbrenner fahren möchte, dann sag ich dir, mach, ist alles cool. Ich will dich nicht überzeugen. Ich finde das Produkt einfach besser. Du, irgendwann wirst du vielleicht auch auf den Geschmack kommen. Und wenn das Verbrenner aus nicht kommt, dann ist das zwar doof, aber es wird jetzt diesen Run von E-Autos nicht aufhalten.
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Charlie, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde eigentlich direkt gerne mal wissen, fährst du elektrisch? Und wenn ja, aus Überzeugung oder weil dein Arbeitgeber dich zwingt?
Ich fahre seit 5 Jahren jetzt elektrisch. Also es gibt bei uns nur Elektroautos zu fahren, aber GP Joule fährt, seitdem es sie gibt, nur elektrisch. Also seitdem dann auch ordentliche Autos zur Verfügung standen und wir hatten zwischendurch 400 E-Autos im Fuhrpark. Also wir sind da tatsächlich sehr, sehr weit voran. Und aber bei meinem alten Arbeitgeber bin ich auch schon mal immer E gefahren. Und sag ich mal, wenn du einmal da drin bist, dann fährst du auch nichts mehr anderes.
Okay, weißt du noch, wann du das erste Mal E-Auto gefahren bist?
Ja, boah, 2001.
Das erste Mal E-Auto fahren, das vergisst man nie.
Nee, definitiv nicht. Du drückst einmal aufs Gas und merkst auf einmal, dass du in einem anderen Auto sitzt. Und das Fahrgefühl ist auf jeden Fall sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Kann ich nur jedem empfehlen, tatsächlich.
Ja, aber bevor wir jetzt zu lange vom E-Auto fahren schwärmen, würde ich erstmal sagen, hallo an alle, die uns zuhören. Freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Traurige Nachricht, wir müssen heute auf Niklas verzichten. Lieben Gruß an Niklas, der ist heute leider nicht dabei. Das erste Mal also, dass ich hier allein mit einem Gast sitze und der sitzt mir hier gegenüber. Charlie, darf ich dich nennen? Das freut
genau,
mich.
Gerne.
Dein voller Name ist ein bisschen länger. Ich habe hier stehen Dr. Karl Philipp Tüllmann de Lima.
Ja, Karl Philipp Tüllmann ist mein langer Name, deswegen Charlie vorne und de Lima habe ich von meiner wunderschönen spanisch-brasilianischen Frau mir dazugeholt, um es maximal kompliziert zu machen. Und meinen Doktor habe ich auch irgendwann mal in organischer Chemie gemacht, also fachfremd. Also deswegen gerne Charlie, macht es für alle ein bisschen einfacher. Aber so findet man mich auf den Plattformen unter dem langen Namen leider.
Ja,
also,
sehr gut.
Genau.
Jetzt haben wir ihn einmal genannt, ab jetzt sage ich nur noch Charlie. Das macht den Podcast direkt 5 Minuten kürzer.
Ja.
Du bist seit Oktober 23 bei der GP Joule Connect angestellt.
Genau.
Und dort auch seit April letzten Jahres Head of Commercial Vehicle and Fleet Charging.
Genau, schon wieder so ein langer Titel.
Ja.
Das heißt eigentlich, dass ich für den Bereich Schwerlast grob zuständig bin, also für den ganzen Marktaufbau und für den Sales- und den Marketingbereich. Und dort haben wir uns jetzt seit grob 1,5-2 Jahren als vollen Fokus drauf eingeschossen bei GP Joule Connect. Wir sind Planer und Errichter von der Infrastruktur, haben vor, ich glaube, 7 Jahren angefangen im PKW-Bereich, also langsames Laden, wo wir ja, glaube ich, jetzt als erstes drüber sprechen werden, also AC-Laden. Und jetzt seit 2,5 Jahren sind wir voll im Bereich Schwerlast unterwegs, weil wir da denken, dass da auf jeden Fall die Zukunft auch mehr und mehr liegt. Und wir sehen ja auch die Zulassungszahlen da weit anspringen. Und es macht auch sehr Spaß, mit Spediteuren zu arbeiten. Genau. Und das mache ich jetzt seit 1 Jahr. Und da geht es auf jeden Fall gut ab in der Branche.
Das ist gut. Keine Langeweile bei dir am Arbeitsplatz.
Nee.
Du hast schon kurz erwähnt, einen Doktor hast du auch. Ich habe es ja auch schon vorgelesen.
Ja.
Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität in München vor 6 Jahren ungefähr.
Mhm.
In der Chemie, hast du auch gesagt.
Ja, genau. Fragen mich viele, wie ich dann in der Elektromobilität gelandet bin. Also ich habe ursprünglich eine Organometallkatalyse in der LMU in München gemacht, was im Entferntesten was mit Wasserstoff zu tun hat. Aber ich bin einfach über einen Umweg über Patentanwaltswesen, habe ich mal ein halbes Jahr ausprobiert und dann habe ich bei einem Hersteller für Ladeinfrastruktur angefangen, weil ich irgendwie dieses Feld super, super spannend fand und auch zukunftsweisend. Und deswegen bin ich einfach hier hängen geblieben. Und durch viel Arbeit und Wissensdurst darf ich jetzt die Sachen machen, die eigentlich fachfremd sind gegenüber dem Ingenieur vielleicht. Aber zeigt ja auch so ein bisschen, wo man dann landen kann. Ne?
Ja, ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, die in der Energiewende-Welt arbeiten, dass sie vielleicht nicht unbedingt den Plan hatten, dort zu enden, aber jetzt sehr happy da sind.
Ja.
Wir sind auf jeden Fall happy, dass du bei uns jetzt im Shift-Podcast gelandet bist.
Gerne.
Denn man kann es schon raushören, du weißt eine ganze Menge über Elektromobilität und über Elektromobilität wollen wir heute auch sprechen. Über E-Autos, E-Pkw jetzt erstmal in dieser Folge und die Ladeinfrastruktur. Wie immer haben wir hier ein paar Leckereien für dich hingestellt. Bedien dich gerne.
Gerne.
Und dann lass uns in Ruhe ein bisschen quatschen. Beginnen würden wir mal mit der Frage, warum steigen wir denn überhaupt auf E-Mobilität um?
Das ist, glaube ich, so die komplexeste Frage und die am meisten emotionalisierte Frage, finde ich, in diesem Kontext. Und ich versuche, das so immer ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen zu unterteilen. Einmal den politisierten Aspekt, der ist halt da und wir müssen das Klima schützen. Wie wir da hinkommen, gibt es ja verschiedenste Wege. Elektroauto fahren, aber auch dann vor allem auch E-Truck fahren, das wird dazu führen, dass wir langfristig die Klimaziele auf jeden Fall verbessert verfolgen können, sagen wir es mal so rum, wird jetzt aber natürlich nicht die Lösung sein für das Thema. Auf der anderen Seite ist es aber so, deswegen drei Themen, auf das zweite Thema ist dann so, dass wir einfach die Lebensqualität in den Ballungsräumen und in den Städten dadurch einfach deutlich erhöhen können. Das wird mir in der Diskussion oft einfach, fehlt einfach, finde ich. Also du fährst einfach ist deutlich leiser, du hast deutlich weniger Verschleißteile, du hast einfach allgemein das ganze Thema führt einfach dazu, dass wir auch weniger Emissionen in den Städten haben. Deswegen sind ja die Kollegen aus China beispielsweise so dahinterher, ist natürlich auch sehr politisch bei denen, aber einfach zu elektrifizieren, weil die den Smog in den Städten runterkriegen müssen. Und unsere Schmutzbelastung in den großen deutschen Städten, vielleicht jetzt nicht hier, weil hier es sehr viel Wind gibt, aber in Stuttgart, München oder dergleichen ist die schon sehr hoch. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist einfach, dass das Produkt E-Auto, meiner Meinung nach, seit ich jetzt 5 Jahre fahre, einfach sehr gut ist und Spaß macht. Und auch die Kostenseite deutlich positiver wird, weil einfach der Diesel und wird immer teurer oder Diesel ist ja vielleicht im LKW-Bereich unterwegs bin, aber Benzin wird immer teurer. Der Strom wird immer hoffentlich bald immer günstiger und das soll den einfach so den Weg dahin begleiten. Das sind so drei Themen, wo ich denke, dass wir da positive Tendenzen haben. Ich bin davon weg, jemanden versucht zu bekehren, sondern sagte einfach, also meine Eltern und so, ich sagte einfach, setz dich mein E-Auto und fahr. Und meine Eltern fahren seit 4 Jahren zumindest einen von den 2 Autos eh. Weil das Produkt einfach meiner Meinung nach überzeugt. Aber es ist vor allem dieses Thema Lebensqualität zu erhöhen in den Innenstädten, ist für mich erstmal das größte Thema. Und dann Klimaziele und hast du nicht gesehen, das ist schon ein sehr großer Pott, den ich finde, der so oft ein bisschen zu viel da reingezogen wird. Das ist meine private Meinung natürlich.
Ja, interessant. Aber ist ja schön, wenn wir sogar 3 Gründe oder 3 Bereiche aufmachen können, warum wir auf E-Mobilität umsteigen sollten. Der Umstieg geschieht ja schon. Mhm. Kennst du Zahlen über den Anteil von E-Autos in Deutschland oder sogar in Schleswig-Holstein?
Ich spicke jetzt einmal meinem iPad, sonst kann ich gleich auf jeden Fall frei sprechen. Aber über Zahlen bin ich immer sehr gerne, sehr, sehr genau. Also wir haben jetzt auf jeden Fall konstant im letzten Halbjahr immer bei den Neuzulassungszahlen so grob 19-20% bei den vollelektrischen. Die Hybride sind witzigerweise bei 40% und Benziner sind gleich wie Elektro, grob, also ganz grob 19-20% und Diesel immer abfallender. Das sind immer die Neuzulassungszahlen und der Anteil am Gesamtbestand sind 3,89% aus Oktober 25.
Rein elektrisch.
Rein elektrisch in Schleswig-Holstein. Das ist von e-mobilität.sh. Das sind die Quellen, ne, für jemanden, der nachgucken möchte. Im Gesamtbestand in Deutschland ist es ähnlich, auch 3,9%.
Okay, das ist ja noch nicht so viel, würde ich jetzt erstmal sagen, oder?
Sind aber 2 Millionen PKWs.
Ist ja noch einiges zu tun. Gab es nicht auch mal ein Ziel, irgendwie bis 2030 10 Millionen zu haben?
Ja, das ist ja dieses Thema mit der Politik. Ne? Du musst ein Ziel, also musst irgendwann ein Ziel ausrufen, um das anzustacheln. Das ist das politische Drücken. Das bringt meiner Meinung nach nichts. Ich bin alter Produktmanager. Also bevor ich jetzt die Sales-Marketing-Richtung gegangen bin, habe ich 4 Jahre Produktmanagement gemacht. Das heißt, du designst und kreierst Produkte, die man verkaufen kann und überzeugen müssen. Und meiner Meinung nach haben einfach die deutschen Autos lange nicht überzeugt, auch einfach rein, was die Technik angeht. Also ich fahre halt Tesla die ganze Zeit. Den letzten habe ich bekommen, bevor er so durchgedreht ist, also mit kurzer Verteidigung. Aber das Produkt muss meiner Meinung nach überzeugen. Und es tut es jetzt. Die Zulassungszahlen sind ohne eine Förderung im letzten halben Jahr wieder angestiegen, weil das Produkt der deutschen Autobauer deutlich besser geworden ist. Die Kosten sind gesunken und du musst meiner Meinung nach hier überhaupt gar nicht den Leuten das aufdrücken, sondern das Produkt überzeugt dann auch die Ladeinfrastruktur, vielleicht nicht an den deutschen Autobahnen, aber in den Innenstädten und auch auf dem Land an den Tankstellen, die ist da. Du brauchst eigentlich nicht mehr irgendwo Angst haben, dass du innerhalb von 30 Kilometern, egal wo du bist in Deutschland, eine Ladestation findest. Tesla hat ihre Ladestation auch aufgemacht für Dritte. Also wenn du kein Tesla hast, kannst du da auch laden. Also diese drei Punkte, Technik, Kosten und Lademöglichkeiten, die sind einfach jetzt gegeben, meiner Meinung nach. Und deswegen wird es attraktiver.
Hm. Also du gehst davon aus, dass der Anteil jetzt von Jahr zu Jahr auch stärker steigen wird.
Ich weiß nicht, ob stärker, aber ich finde, jeder Fünfte ist für mich schon mal mehr, als man denkt. Ne? Und wenn das, also was ist eine Lebensdauer von PKW, so 10, 15 Jahre, dann wird schon in 10 Jahren, werden es schon mal diese dann 6, 7 Millionen sein. Aber ich finde es auch, dieses, also wir sollten uns nicht in so eine Diskussion reinbegeben, wir brauchen diese Zahl bis dahin, sondern es muss einfach gesund wachsen. Natürlich hat man diese Ziele, um das Thema anzutreiben. Aber es muss ein positiver Vibe sein. Und der war bis jetzt, fand ich, sehr aufdiktierend.
Ja, ich bin ja auch eher ein Fan davon, sich Ziele zu setzen, wo man vielleicht auch weiß, boah, das wird hart, als so ein Wischiwaschi-Ziel, wo ich weiß, das schaffe ich sowieso, da muss ich mir eigentlich auch kein Ziel setzen.
Mhm.
Aber okay, du sagst jetzt, dass es, also du feierst das E-Auto ja sehr, um das jetzt mal so auszudrücken.
Ja.
Aber es gibt ja auch Menschen, die damit hadern, umzusteigen von Verbrenner auf E-Autos.
Mhm.
Was sind da die Herausforderungen? Was gibt es da für Bedenken?
Ich nehme immer meine Eltern als Beispiel, weil die wirklich diesen klassischen Weg genommen haben, auch sehr kritisch alles hinterfragt haben. Wie, also Reichweitenangst, komme ich irgendwo hin? Reicht es im Winter aus? Boah, die Längen, die da mir die Batteriekapazität angibt, die stimmen ja überhaupt nicht. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wo ich lade und so weiter. Das sind auch alles valide Punkte, die wirklich beim Umstieg schon ein Thema sind. Also du kannst nicht einfach von hier nach Düsseldorf im Auto fahren, ohne dir ein gutes Navi, was nur, also wenn du jetzt kein Tesla hast, weil die ein eigenes Ladenetzwerk haben und das wird dir einfach angezeigt, aber du musst dir schon Gedanken machen, wo du lang fährst. Die neuesten Apps machen das jetzt aber alles für dich, also das fehlte schon. Ne? Dann das Thema Reichweite, die Reichweite von den Autos vor 3, 4, 5 Jahren, die war wirklich weit von dem entfernt, von dem, was angegeben wurde. Das muss man auch einfach mal konstatieren. Das stimmt einfach. Also die alten Autos, die fuhren nicht so weit wie gedacht.
Wie der Hersteller promoted hat.
Also dieses WLTP, so heißt das, das ist meiner Meinung nach, bevor mich jetzt hier jemand verklagt, das ist meine private Meinung, die ich beobachte in meinem Auto, die spiegelt nicht das ab, was mir angegeben wird. Bei den neueren Wagen sieht der schon anders aus. Auch bei den E-Trucks, kommen wir später darauf zu sprechen, da ist sie sehr genau beispielsweise. Und das sind so die Herausforderungen. Und man sieht an den deutschen Autobahnen einfach gerade nichts, was vorangeht, weil da nicht Ladestationen aufgebaut werden können. Da gibt es einfach einen Rechtsstreit zwischen der Autobahn GmbH und 2, 3 Betreibern, wer da aufbauen darf. Und deswegen wird an den deutschen Rasthöfen direkt an der Autobahn sehr wenig aufgebaut. Das heißt, man sieht visuell nicht viele Ladestationen, aber die Ladestationen stehen alle in zweiter Reihe an einem Autohof, bei einem Fastfood-Restaurant, wie auch immer.
Also ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Genau, das ist, glaube ich, das Thema, warum es bei vielen immer noch Zweifel gibt. Aber wie alles im Leben, wenn man sich einmal darauf einlässt und das ein bisschen im Kopf hat, ist es wirklich super. Und man muss sich auch hinterfragen, fahre ich wirklich oft Langstrecke? Das ist so das Thema. Für dieses einmal in den Skiurlaub fahren, deswegen das Auto nicht zu wechseln, obwohl man das Auto sonst gut findet, das sollte nicht der Punkt sein. Das ist so, ich sage immer, wenn ich dann in Urlaub fahre, jetzt beginnt mein Urlaub, wenn ich ins Auto steige, weil ich fahre sowieso nur 130. Du wirst bestraft von deinem E-Auto, wenn du zu schnell fährst, kriegst sofort die Rechnung im Sinne von, du fährst nicht mehr so weit und kommst entspannter an. Also das ist so das Thema, wo ich auch immer wieder die Leute dran erinnere. Also mein Vater fährt, seitdem er E-Fährt, fährt er selbst privat sein Benziner noch mit 140 und früher Vollgas 200 und gib ihm und jetzt sehr, sehr entspannt, ja.
Man kommt ein bisschen runter, wenn man E-Auto fährt, alles klar.
Ja, ist so, du fährst sehr entspannt auf jeden Fall, ja.
Ja, du hast es schon ein bisschen angesprochen, insbesondere was die Reichweite angeht und auch was Apps angeht, dass die technische Entwicklung bei den E-Autos in den letzten Jahren große Sprünge gemacht hat.
Mhm.
Glaubst du, da ist noch mehr zu erwarten? Oder haben wir jetzt so einen Technologiestand erreicht, wo man sagt, ja klar, irgendwo wird immer noch ein bisschen was passieren, aber die ganz großen Sprünge, die hatten wir jetzt in den letzten Jahren.
Ich glaube, wir sind schon sehr weit, was jetzt auch die deutschen Autobauer endlich, also ich saß gestern endlich mit einem guten Skoda, was ja auch VW ist, also die haben endlich mal ein sehr vorzeigbares Entertainment-System, wo auch der Touchscreen funktioniert und nicht so hinterherhängt, was man ja sowas kennt, was halt die Amerikaner und die Asiaten schon seit 5 Jahren können, einfach mal sagen, ein Tablet einfach sich da zu installieren und das funktioniert dann auch wie privat genutzt. Und ich glaube, wo noch ein Push kommen könnte, ist bei der Erhöhung der Batteriekapazität. Jetzt ist man ja so grob bei einer Reichweite von maximal 450 Kilometern, aber lass mal realistisch mit 350 Kilometern, was ja 3 Stunden Autofahrt ist übrigens. Man sollte dann auch mal vielleicht einen Stopp einlegen, sage ich auch immer allen. Aber auch bei der Ladeleistung, da ist noch ein Thema, weil nicht jedes Auto tankt, in Anführungszeichen, gleich schnell. Also man fängt meistens, wenn man eine niedrige Batterie hat, sehr, sehr schnell an. Und viele Modelle, das zum Beispiel auch mein Auto nicht, also ich habe ein Model Y nicht sehr gut, die gehen relativ schnell runter mit der Ladeleistung und dadurch lädst du langsamer, weil die ihre Batterie schonen wollen.
Also
Ja.
das heißt, die ersten Prozente im Ladezyklus, die gehen fix und
Genau.
dann wird's langsamer.
Genau, die machen das, die schonen damit die Batterie, damit die länger lebt. Es gibt aber auch Technologien, die einfach in einem höheren Voltbereich laden, also statt 400 Volt 800 Volt, das ist ein bisschen Physik, bitte einfach nachgucken, da wird einfach weniger Wärme erzeugt etc. Da kann man länger auf einem hohen Niveau laden, wo beispielsweise auch LKWs sind. Die fahren dann wirklich 80% Ladeleistung auf einem sehr hohen Niveau durch und fahren dann erst runter, gegen ein PKW echt schnell anfängt und langsam aufhört. Ich saß mal, um das bildlich zu erklären, bei einem Kollegen, der bei BMW in-house den Leuten erklärt hat, wie Ladeinfrastruktur und Elektroautos funktionieren. Und die haben da so ein Educational-Video gemacht und die haben einfach ein Weißbier einschenken als Bild genommen. So die ersten 60% gehen super schnell und hinten raus, wo man dann die Schaumkrone aufsetzt, die dauern dann halt ihre 5 Minuten länger. Und das Bild finde ich sehr gut zu erklären. Aber da wird es noch einen Sprung geben. Nichtsdestotrotz sage ich immer, nach 3 Stunden, 3,5 Stunden, wo bei mir auch die Batterie leer ist, also so 300 Kilometer, roundabout 350, mache ich sowieso eine Pause, dann steige ich aus, klemm an und schwuppdiwupp ist diese Viertelstunde, die ich brauche, oder 20 Minuten, sind auch einfach um. Ne? Also dieses früher mit Kindern hinten drin, Partnerin, Partner auf dem Beifahrersitz, ich gehe hier tanken, wir fahren heute in Skiurlaub, 700 Kilometer, ich mache genau 5 Minuten Pause, weil ich da reinstecke, kann schnell tanken, hol mir noch einen Kaffee und fahre weiter. Das ist ja auch heutzutage, macht man das ja auch einfach nicht mehr. Also, das hat mein Vater früher gemacht. Aber ich finde, man macht schon Pausen inzwischen und dann.
Ja, und sobald mal eine Toilettenpause dazu kommt, ist es mit 5 Minuten sowieso wieder knapp.
Ja, und.
Dann isst man vielleicht draußen auch noch mal das Brötchen, um das Auto nicht voll zu krümeln oder so. Ich
Ja.
glaube auch, also die wenigsten schaffen das wirklich mit den 5 Minuten
Ja.
Pausen. Du hast gerade eben schon ganz kurz die angesprochen, dass die Batterie geschont werden soll beim Ladeprozess. Die Batterie ist ja sowieso auch so das Herzstück eines E-Autos. Wie lange kann ich dann mit so einer Batterie fahren? Also wann ist die so weit beschädigt oder abgenutzt, dass ich sagen muss, okay, ganz ehrlich, die Reichweite, das kannst du niemandem mehr antun, die muss eigentlich gewechselt werden.
Ich antworte jetzt mal von dem, was ich weiß, von Kollegen, die lange ihre Autos fahren, weil wir sind ja wirklich auch in der Evolutionsstufe bei Autos, die halt, um auf die 100, 200.000 Kilometer zu kommen, da muss auch ein paar Jahre für fahren, ne? Also ich kann nur davon berichten, dass Kollegen aus der Branche ein Model S fahren, also 10 Jahre alt, und die sind schon 250.000 Kilometer gefahren, die haben nur 80% Batteriekapazität immer noch. Das heißt, ich glaube, du kriegst auch eine gewisse Kilometeranzahl bei VW und so als Garantie, auch in der Zukunft. Aber bis jetzt sehe ich keine Abnutzungserscheinungen, die jetzt wirklich relevant wären.
Ja, weil das ist ja auch die große Angst von vielen, ne?
Genau,
Du
aber
investierst in ein
ja.
relativ teures
Ja,
Auto,
klar.
und ausgerechnet das, wo du am längsten dran Spaß haben möchtest, haben viele Angst davor, dass es schnell in die Knie geht, aber es scheint gar nicht so zu sein.
Du fährst. Also im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, wird ja, wenn du jetzt nicht wie ich viel auf der Autobahn bist, fährst du dein Auto im Jahr 10.000 Kilometer und nach 7, 8 Jahren kaufst du dir ein neues. Wenn du selber investierst, würde ich jetzt mal grob sagen. Also manche früher, weil sie ein schnelleres neues Modell haben wollen, manche später. Und dafür reicht es komplett aus. Wo man natürlich trotzdem kritisch drüber reden muss, ist der Wiederverkaufswert, ist einfach kritisch, weil halt eben, wie du gesagt hast, nicht jeder richtig weiß, wie lange halt ist auf diesem Zweitmarkt, ist das überhaupt technisch auf dem neuesten Stand, Batterie hält. Und da muss man schon sagen, da sollte man kritisch hinterfragen, ob das Erwerben des E-Autos aktuell das Richtige wäre oder man einfach ein Leasing in Anspruch nimmt für 2 oder 3 Jahre, weil der Wertverfall, das sollte man sich schon angucken, wäre schon aktuell schon relativ hoch, weil halt auch die neue Technik ist wie beim iPhone. Man kauft ein iPhone, man kriegt es immer noch verkauft, aber der Wertverfall ist da, obwohl es fast das gleiche kann wie das neue. Aber deswegen, also ich rate, wenn mich jemand privat fragt, meist dazu, dass man Leasing in Anspruch nimmt, weil ihre Leasingraten auch einfach super, super attraktiv sind. Mhm. Also ja.
Aber wir haben ja am Anfang auch über den Bestand an E-Autos in Deutschland gesprochen. Mhm. Und ich denke, wenn wir da hohe, hohe Zahlen erreichen wollen, dann brauchen wir auch gerade den Gebrauchtwarenmarkt.
Ja.
Weil es gibt einfach viele Menschen in Deutschland, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde mal behaupten aus dem Bauch heraus, dass auf jeden Fall die Mehrzahl der Menschen gebrauchte Autos kauft, mhm, und nicht Neuwagen.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich super, wenn man dann auch guten Gewissens ein gebrauchtes E-Fahrzeug kaufen kann.
Genau, ich sage ja von neu zu gebraucht, da ist, glaube ich, der prozentuale Wertverlust gegenüber einem Benziner. Also einem Benziner verliert man ja schon viel Geld, wenn du einen Neuwagen kaufst. Aber beim E ist es schon so, aber Freunde, die einen Gebrauchten gekauft haben, die haben ein Schnäppchen gemacht. Also im Gebrauchten mit irgendwie 20.000 Kilometer sich anzuschaffen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Keine Kaufempfehlung, aber die Zahlen, die müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube auch, dass von den E-Autos bestimmt 80% Firmenwagen sind.
Ja.
Das darf man nicht außer Acht lassen, glaube ich.
Ja. Es gibt immer noch so einen Mythos, der sich sehr hartnäckig hält, wie ich finde, dass E-Autos nicht nachhaltig sein, insbesondere wegen der Batterieproduktion. Mhm. Da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Und insbesondere vielleicht auch, ich meine, da gibt es Zahlen, ab wann ein E-Auto im Grunde nachhaltiger ist als der Verbrenner. Weil in der Produktion scheint der Verbrenner ja erstmal zu gewinnen. So habe ich das immer gehört.
Ich finde, die Diskussion ist sehr biased und auch sehr, also biased übersetzt heißt so ein bisschen voreingenommen, weil sie zielt ja ganz klar auf eine unfaire Sache. Bei einer Batterie hast du alles, was zur Energieerhaltung und Speicherung ist, in deinem Auto drin. Beim Verbrenner füllst du das Speichermedium durch die Flüssigkeit ein. Also deswegen ist da alles drin, der Strom wird irgendwo erzeugt. Vielleicht hängt der Vergleich irgendwie sowas, aber ein bisschen mal drüber nachdenken. Und der Recycling Circle, der fängt ja gerade erst an. Es gibt Firmen in Kalifornien, in Deutschland, VW, wer auch immer, die bauen gerade Recycling Megaplans auf, weil die sehen, die Preise für Batteriematerial werden steigen ins Unermessliche, was auch, ne? Aber wenn du es recycelst, die Recyclingquoten sind ja bei 97-98%. Also das wird alles in Zukunft recycelt. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es so ein bisschen biased ist, weil der Verbrenner an sich, als der angefangen hat, die Technologie einzuführen, musstest du auch erstmal anfangen, diesen ganzen Wirtschaftskreislauf, der ja riesig ist. In Deutschland sind das über 1 Million Leute, die nur in diesem Wirtschaftskreislauf arbeiten, wenn es nicht sogar mehr sind. Also das ist ja so die Zahl, die immer kursiert. Das wird beim E-Auto dann auch so sein. Und um das vielleicht noch ein bisschen zu unterstreichen, was so Mythen da angeht, es wurde ja immer über die Grünheide, also die Tesla-Fabrik in Grünheide, die verbrauchen so viel Wasser, bla bla bla. Ja, aber die verbrauchen weniger Wasser als das örtliche Schwimmbad. Also diese Mythen sind, finde ich, ein bisschen überzogen. Man muss trotzdem sagen, natürlich ist jetzt, wie man an die seltenen Erden gerade drankommt, super kritisch. Aber das ist die Realität dann einfach und man muss das dann einfach im Sourcing besser regeln. Da können wir jetzt aber als Endverbraucher nicht viel machen. Wir können nur dafür sorgen, dass sie lange gefahren werden und die Zahl, auf die du nachspielst, die wird wahrscheinlich irgendwo so bei 30, 40, 50.000 Kilometer sowas liegen.
Ich meine auch, es war fünfstellig, aber ja. Nicht sonderlich hoch. Also ich hatte auch irgendwie so 20, 30.000 im Kopf. Das heißt, ich schaffe mir das E-Auto an, statt eines Verbrenners und würde dann erstmal sagen, okay, die Produktion des Autos, die war schon ressourcenintensiver.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Aber
klar.
Dann fahre ich damit 2, 3 Jahre und ab dann fahre ich eigentlich quasi grüner, als wenn ich einen Verbrenner fahren würde.
Ja,
also je nach Fahrleistung natürlich.
Genau, also rein auf die Gesamtbilanz von der Herstellung und gleichzeitig im Verbrauch, der ist wahrscheinlich auch damit drin, du hast einfach deutlich weniger Emissionen, die du erzeugst. Ne? Aber ich finde, auch die Diskussion versuche ich immer in die Richtung zu leiten. Ja, passt alles. Das Produkt ist aber auch einfach, macht auch Spaß, lass dich einfach drauf ein, weil du wirst jetzt mit diesem Auto die Welt nicht retten. Du kannst deinen kleinen Anteil dazu beitragen. mach es einfach. Also diese, es ist, ist für mich eine Schutzdiskussion dafür, dass man sich auf ein neues Thema einlassen möchte. Und wenn du, wenn jemand weiter Verbrenner fahren möchte, dann sag ich dir, mach, ist doch alles cool. Ich will dich nicht überzeugen. Ich finde das Produkt einfach besser. Du, irgendwann wirst du vielleicht auch auf den Geschmack kommen. Und wenn das Verbrenner aus nicht kommt, dann ist das zwar doof, aber es wird jetzt die Welt, also es wird diesen Run von E-Autos nicht aufhalten. Diese 2 Millionen, sage ich auch unseren Tankstellenkunden immer wieder, die oft gerne sagen, na, E brauche ich nicht. Das sind 2 Millionen PKWs, die es in Deutschland jetzt gibt, die E fahren, die werden nie wieder, also ganz, ganz kleiner Anteil davon, das ist jetzt meine private Voraussage, die werden nicht wieder zum Verbrenner zurückwechseln. Vielleicht ein ganz kleiner Anteil, aber die neuen Kunden, die werden das überwiegen und die werden nicht wiederkommen. Ne? Das ist ja auch cool, irgendwie neue Technologie auch zu fahren. Also ja.
Du hast anfangs schon gesagt, dass die Kosten für E-Autos auch deutscher Hersteller jetzt gesunken sind und dass die besser geworden sind. Kannst du mal so einen Vergleich machen, Anschaffungs- und Betriebskosten vom E-Auto zum Verbrenner?
Boah, da müsstest du ja gucken, dass du die gleichen Modelle auch so richtig vergleichst. Ich würde vom, was jetzt so diese Klasse Q5 Tiguan, also diese SUV-Mittelklasse, die ist jetzt preislich adäquat zum ID5, ID4, Enyaq und so, die sind schon sehr gleich inzwischen, weil A, natürlich die Verbrennerpreise sind einfach auch hoch und die Preise von den E-Autos sind auch gesunken. Ich glaube, da geht es mehr um Benzinkosten versus Stromkosten. Da kommt es natürlich stark drauf an, wo du lädst. Zu Hause laden mit einem günstigen Stromtarif mit BV machst du fast umsonst. Du fährst auf jeden Fall pro Kilometer günstiger, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, wo du lädst. Du fährst ja auch nicht, dieser Vergleich ist auch wieder so schön, ja, wenn ich öffentlich für 70 Cent lade, dann sag ich dir, du fährst da auch nicht privat jedes Mal zur Autobahn, zum Rasthof. Du tankst ja zu Hause oder fährst dann auf den Autohof, um dann dort günstig zu tanken. So hab's ich zumindest privat früher gemacht, ne?
Sollte eigentlich nicht so sein. Nee, ne?
Ja,
aber ich denke, dass diese Thematik auch ein Grund dafür sein kann, dass Menschen erstmal vom Verbrenner auf den Plug-in-Hybrid umsteigen.
Ja.
Das Gefühl, dass das manchmal so ein bisschen wie so eine Übergangstechnologie gehandelt wird. Fangen wir doch einmal kurz damit an, was ist ein Plug-in-Hybrid?
Also ein Plug-in-Hybrid hat einen ganz normalen Ottomotor drin oder Verbrennermotor und unterstützen dazu ein Battery-Pack mit einem Elektromotor, der entweder an der Vorder- oder Hinterachse sitzt und dort vor allem im Anfahren des Autos unterstützen soll, weil dort am meisten Energie beim Verbrenner verbraucht wird. Ne, man kennt das, wenn der erste Gang, da wird am meisten, muss am meisten Druck abgeben. Ne? Kennt man auch vom Fahrradfahren, dass du am Anfang sehr viel Kraft aufwenden musst, um einmal ins Rollen zu kommen und später machst du dann den sechsten Gang am Fahrrad an. Dann fährst du einfach eigentlich nur noch gemächlich dahin. Das soll diese Grundidee beim Plug-in-Hybrid sein. Die sind aber einfach nur sehr, sehr schwer im Sinne von Gewicht, weil du diese Batterie ist ja sehr schwer. Dann hast du einen Elektromotor, der einfach nur aus Kupfer und Spulen besteht, der sehr schwer ist. Dann hast du noch einen Ottomotor drin und das ist total ineffizient einfach alles. Und für mich ist das eine Übergangslösung und ich möchte deswegen auch keinem zu nahe treten, der ihn fährt, aber es gibt Studien, wo über die Hälfte der Autos, die zurückgegeben werden von Plug-in-Hybriden, die haben noch nie das Kabel ausgepackt. Von Audi war es, glaube ich, die haben das mal gecheckt, dass über 40-45% der Autos mit eingepacktem Kabel wieder zurückgegeben wurden.
Ja, das ist heftig.
Und das sollte, im Nachgang sollte das Audi irgendwo melden und sagen, ihr müsst das alles zurückzahlen. wenn ihr nicht einmal eure Batterie benutzt habt, es gibt ja auch Stimmen in der Politik, vielleicht ist das nicht technisch umsetzbar, ist ja mehr so ein Gedankenspiel, weil das ist ja nicht Sinn der Übung. Die sind deutlich schwerer, du greifst da einfach eine Förderung, was das nichts anderes ist, meiner Meinung nach, also eine Vergünstigung ab. Und aber wie gesagt, für 39% der Neuzulassungen im Januar waren Hybride. Scheint ein Business zu sein, ne?
Ja. Okay, ja. Keine Fans von Plug-in-Hybriden.
Ich meine, fahr einfach Verbrenner und tu nicht so, als würdest du diese, also die, das sind ja nur 50 Kilometer Reichweite, lädst du da auf und die lädst du auch noch super langsam, weil das nur also E-Autos lädst du über 3 Phasen, also Starkstrom im Volksmund, also wie dein Ofen zu Hause oder ne, diese große rote Stecker, bitte überhaupt jetzt nicht drauf festnageln, nur damit man es besser verstehen kann. Und den Hybrid, den lädst du wie dein Laptop mit einer Phase mit einem dicken Kabel und der lädt deutlich, also ich lade 3-mal so schnell und das, nee. Und die stellen auch immer die ganzen Ladestationen in Düsseldorf zu, obwohl sie dann irgendwie nur 10 Kilometer damit fahren. Aber vielleicht okay. Die in der Innenstadt das benutzen, wirklich dann diese Anfahren, das Anfahren zu erleichtern, okay. Aber ich weiß nicht. Also,
um den Puls ein bisschen runterzubringen, machen wir ein kleines Shift-Quiz.
Ja.
Eine Entweder-Oder-Runde. Das kennst du bestimmt. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest du entscheidest dich für eine der beiden Auswahlen quasi. Darfst natürlich auch gerne einen Satz dazu sagen, warum du dich so entschieden hast. Genau. Und du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Lieber langsam beziehungsweise halt normal laden oder schnell laden?
Langsam laden. Und ich habe da so eine kleine Anekdote von meinem ersten Sales-Chef, liebe Grüße Alfred, Holländer seines Zeichens. Charlie weiß, was das schnellste Laden ist zu Hause. Du machst nämlich, steckst an, gehst schlafen, steckst aus, gehst raus, 20 Sekunden. Weil du einfach, wenn du es zu Hause machen kannst oder an einer AC-Ladestation, steckst aus, gehst und hast eigentlich keinen Aufriss, du musst nicht da stehen bleiben. Und
dann schnell laden nur bei Zeitdruck, ansonsten lieber langsam laden. Okay.
Ja.
Und wenn du jetzt die Auswahl hast, du hast es eilig und du willst schnell laden oder den Akku wechseln?
Schnell laden. 100%.
Und wenn du dich entscheiden müsstest, lieber öffentlich laden oder zu Hause an der Wallbox?
Also dadurch, dass ich halt in der Stadt wohne und keine eigene Garage habe, lade ich halt öffentlich. Meine Eltern, die haben ein Haus und die laden zu Hause. Ich finde beides eigentlich sehr attraktiv. Also ich finde es super, wenn die Städte da gutes Angebot schaffen und einen fairen Preis anbieten, dann macht das auch Spaß. Also habe ich jetzt keine Präferenz tatsächlich.
Auch fair. Und wenn du dich entscheiden müsstest, höhere Reichweite oder schnellere Ladegeschwindigkeit?
Ich glaube einfach höhere, ich glaube schnellere Ladegeschwindigkeit, weil ich mit der Reichweite echt okay zufrieden bin, weil ich kann dann schneller nachladen und weiterfahren, weil ich es nach 3 Stunden sowieso eine Pause mache. Ja, ich glaube genau das.
Okay, dann machen wir noch einen kleinen Abstecher in die Ladeinfrastruktur. Wie sieht denn die derzeit in Deutschland oder wenn du hast auch Zahlen in Schleswig-Holstein aus? Ist der Ausbaustand zufriedenstellend für die Menge an E-Autos, die wir auf der Straße haben?
Der ist nicht zufriedenstellend für die Betreiber von Ladestationen, weil wir viel zu viele Ladestationen haben, die nicht genutzt werden. Wir haben viel zu viele Ladepunkte. Also die Auslastungsquote ist, glaube ich, bei 13-14%. Und du baust ja eine Ladestation auf mit einem, wenn du willst ja 30-50% Auslastung haben. Wir haben viel zu viele Ladestationen.
Okay.
Also,
aber in Kiel sind die gefühlt immer alle belegt.
Ja, dann müssen die hier mehr aufbauen einfach. Also Düsseldorf sind die auch immer belegt, was ja ein gutes Zeichen ist. Aber du musst dir vorstellen, so eine Aral, Total, Ionity, ENBW, die haben ja an den ganzen Autobahnkreuzen Millionen von Euro in Ladeinfrastruktur gesteckt und du gehst da laden und dann bist du teilweise alleine. Da wird richtig, richtig viel Geld investiert und wir haben deutlich zu viele. Deswegen stockt auch gerade der Ausbau, deswegen ist die Branche E-Mobilität auch gerade in so einer Findungsphase und macht viel in Richtung LKW, weil da ein neuer Markt ist und die alle anfangen. Aber dieser weiterer Ausbau von Ladeinfrastruktur ist ganz steil angefangen. Und dann sind wir auf so einem kleinen Plateau gelandet. Also trotzdem bauen die natürlich weiter aus und ENBW beispielsweise nimmt richtig viel Geld weiterhin in die Hand. Aber die Auslastung ist nicht zufriedenstellend. Also,
okay. Das ist ja aber für jemanden, der überlegt, ein E-Auto zu kaufen, eigentlich positiv.
Ja,
zu sagen,
du stehst da alleine und du kannst dir die Ladestation aussuchen. Und das ist auch das Bittere für die ganzen Chargepoint Operator, so ist der Fachbegriff dafür, also irgendwie nach BP Puls, ENBW. Die haben da so viel Geld reingekloppt, weil von denen gefordert wurde, wir brauchen Ladeinfrastruktur und dann kommt jetzt keiner laden und die ganze Branche ist schon sehr am Zittern. Also kein Vorwurf an irgendjemanden, nur was der Autoverband immer wieder sagt, dass wir zu wenig Ladeinfrastruktur haben, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach und wir haben, glaube ich, 180.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland inzwischen. Das sind die neuesten Zahlen jetzt, glaube ich, vom Monat. Und die Auslastungsquote ist echt nicht gut für den Betrieb. Ja.
Okay. Ja, ich glaube, das soll es zur Ladeinfrastruktur jetzt auch gewesen sein. Viel gelernt habe ich hier auf jeden Fall heute. wenn du jetzt zum Abschluss jemanden überzeugen müsstest, dass er oder sie elektrisch fahren sollte, was wären dann deine Argumente?
Setz dich einfach mal einen Teil rein und fahr, weil es macht sehr viel Spaß. Also genau wie beim LKW, kommen wir gleich darauf zu sprechen, setzt euch mal rein und fahrt einfach und danach bist du sehr interessiert.
Ja.
Und außer wenn du ein Thema mit zu viel Beschleunigung hast, dir schlecht wird, dann solltest du eh Auto nicht fahren.
Okay, oder zumindest nicht ganz so doll das Gaspedal runterdrücken.
Ja, genau.
Super, du hast schon angekündigt, wir machen noch eine weitere Folge mit dir, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wenn ihr was dazu sagen wollt, liebe Zuhörende, ob ihr elektrisch fahrt, warum ihr elektrisch fahrt oder warum ihr auch nicht elektrisch fahrt, dann kommentiert doch gerne einfach diese Folge. Das könnt ihr einfach über eure App, in der ihr uns gerade hört, machen. Und dann freuen wir uns dort auch von euch zu erfahren, wie ihr über Elektromobilität denkt. Ich sage vielen, vielen Dank, Charlie.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst. Und genau, dann bis demnächst.
Ich freue mich auf jeden Fall, die Folge nochmal zu hören und viel Spaß dabei.
Bis dann.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.